Dann darf ich jetzt Herrn Professor Georg Stingl um seinen Vortrag Syphilis, ein lehrreiches Faszinosum, ersuchen, möchte aber den Georg Stingl ganz kurz für die Nichtmediziner hier ein bisschen einführen. Georg Stingl, der nicht nur der Entdecker der dendritischen Zelle der Epidermis ist, also der Langerhanszelle, sondern 83 Leiter der ersten AIDS-Ambulanz in Österreich war, dann Leiter der AIDS-Ambulanz und Station, damals noch an der ersten Hautklinik in Wien, und dann der Leiter der Abteilung für Immundermatologie, Infektiologie und Allergologie im neuen AKH, einen Ruf an die Harvard erhielt, den er zugunsten der österreichischen Professur ablehnte, und schließlich als Ordinarius für der Klinik für Dermatologie und Venerologie in den Unruhestand getreten ist. Bitte, Georg.
Danke vielmals, lieber Clemens. Als Titel dieses Vortrags habe ich gewählt, Syphilis, ein lehrreiches Faszinosum. Und warum es ein Faszinosum ist, das haben Sie gerade in diesem wunderbaren Vortrag von der Frau Dr. Unterreiner gehört. Ich will eine andere Facette der Faszination in den nächsten 20 oder 25 Minuten beleuchten, weil ich zeigen möchte, dass wir von dieser Krankheit, vom Verlauf dieser Krankheit und vor allem auch davon, wie der Körper auf diese Krankheit reagiert, enorm viel lernen können, und das empfinde ich als faszinierend. Das sind meine sogenannten Disclosures, die wir jetzt immer alle zeigen müssen. Und ich kann nur versichern, dass der Inhalt dieses Vortrags mit all meinen Vortragshonoraren überhaupt nichts zu tun hat. Also wir sprechen über die Krankheit, die durch eine besondere Spirochete, nämlich Treponema pallidum, hervorgerufen wird. Und damit wir sehen, dass dieser Treponema pallidum, die ja, wie Sie alle wissen, ein besonders schwer zu züchtendes Bakterium ist, dass wir das auch wirklich im Gewebe treffen können, da zeige ich Ihnen ein Bild einer Färbung im Gewebe, die Georg Stary vor einigen Jahren bei uns an der Klinik gemacht hat. Da war es möglich, Biopsien zu entnehmen von Personen mit Sekundärstadium der Syphilis, also papulöses Stadium, einerseits von HIV-Infizierten und auch von HIV-Negativen. Und dann sehen Sie diese roten Striche hier, und das sind Färbungen mit einem monoklonalen Antikörper gegen Treponema pallidum, also tatsächlich und natürlich bei HIV-Infizierten stärker, weil deren Immunsystem geschwächt ist, sieht man hier im Gewebe, in der Haut, die Anhäufung dieser Treponema. Sie haben bereits gehört, und Frau Dr. Unterrein hat impliziert, dass man den Frauen es angesehen hat, wenn sie vielleicht zu einer Gefahr werden können. Dieser Dame sieht man das eigentlich nicht an, die schaut recht lieblich aus, aber doch wurde sie als potenziell sehr gefährlich eingestuft, weil es steht hier, be careful, she may look clean, but Pickups, Good Time Girls, Prostitutes, wenn das so weitergeht, werden die Amerikaner und die Alliierten gegen die Axismächte nicht gewinnen. Jetzt wissen wir, dass wir seit 1943 eine äußerst erfolgreiche und höchst wirksame Behandlung gegen die Syphilis haben. Und zwar gegen die einzelnen verschiedenen Stadien der Erkrankung. Und es nimmt eigentlich Wunder, und das ist vielleicht nur erklärbar durch diesen langsamen Teilungszyklus von Treponema pallidum, 33 Stunden, dass die Wahrscheinlichkeit der Mutation, die Wahrscheinlichkeit des Entstehens neuer Varianten doch eine relativ geringe war. Und nur so können wir uns gut erklären, warum Penicillin seit nunmehr, 80 Jahren weiterhin äußerst effektiv und äußerst wirksam gegen die Syphilis ist. Und es stellt sich dann die Frage, warum reden wir eigentlich über die Krankheit noch so viel? Das Ganze ist gegessen. Wir haben ein äußerst wirksames Medikament. Warum die Aufregung? Ganz so ist das nicht, weil wir in den letzten 20 Jahren, was jetzt die Epidemiologie der Erkrankung betrifft, einige Überraschungen erlebt haben. Also am Anfang, wie wir gesagt haben, mit der Einführung des Penicillins, der große Schrecken war genommen, die Zahlen gehen langsam herunter, die Syphilis, die früher bei Kongressen, bei wissenschaftlichen Kongressen von Dermatovenerologen eine ganz große Rolle gespielt hat, über die wurde weniger geredet, die Venerologie wurde in unserem Fachbereich sogar ein bisschen an den Rand gedrückt, ein bisschen marginalisiert. Dann kam noch HIV dazu. Die große Gefahr, unheilbare Erkrankung, eine tödliche Erkrankung. Und natürlich wurden die Leute hier vorsichtiger und die Sexualkontakte, vor allem die Hochrisiko-Sexualkontakte, gingen zurück. Und das war auch der Grund, warum in den 90er Jahren, späte 80er, 90er, ist der absolute Tiefpunkt in der Infektionsrate bei der Syphilis erreicht. Und ich zeige dann nachher auch gleich noch Bilder. Und dann aber kam diese hochwirksame ART, antiretrovirale Therapie, höchst effektiv, und die Leute wurden wieder ein bisschen unvorsichtiger und gingen manche Risiken ein und die Krankheit begann wieder anzusteigen. Und das, was ich Ihnen jetzt dann zeigen möchte, es ist nicht nur ein insgesamt sehr deutlicher Anstieg der Syphilis, ungefähr, wir rechnen bei Leuten zwischen 15 und 49 Jahren 6 Millionen neue Fälle von Syphilis. Es gibt aber in den unterschiedlichen Teilen der Welt ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Insgesamt, wenn Sie sich dieses Bild hier anschauen und nur die dunklen Farben, die satteren dunklen Farben, dort sind mehr Leute erkrankt als in den blassen Farben, dann sieht man relativ deutlich, also im Norden eher weniger und im Süden eine massive Ballung und Clusterbildung. Es gibt allerdings einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Ländern des Nordens, wenn wir so wollen, First World Countries, im Unterschied zu Developing Countries. In den Entwicklungsländern ist die Krankheit Afrikas, Südamerika, Teilen Asiens, Indiens, ist die Krankheit endemisch. Im Unterschied dazu im Norden betrifft sie vor allem bestimmte Gruppen. Und das möchte ich Ihnen vielleicht hier noch ein quantitatives Bild. Wir haben gesagt, so etwa bis 90er Jahre, die Kurve oben ist China, die Kurve in der Mitte ist Europa und die untere Kurve sind die Vereinigten Staaten. Das sehen Sie gerade bei den USA, wo dieser dramatische Abfall kommt, 80er, 90er Jahre, wir sind unten am Tiefpunkt, HIV, und dann steigt das Ganze wieder an. In Europa ist diese Mulde deutlich flacher, aber was wir in all den Ländern der ersten Welt sehen, ist dieses Bild. Dieses Bild ist einer Publikation von Frau Professor Stari entnommen, und ich finde die unglaublich aufschlussreich. Wir schauen uns jetzt nämlich an, wir reden nur von der Syphilis. Und wir reden nur von der Syphilis in Europa. Das Interessante an dieser Publikation, Angelika, ich habe das sehr genau gelesen, das sind sehr genaue Daten von 15 Ländern Europas. Interessanterweise für mich, gerade Österreich war nicht dabei, sagt einiges über unser Meldesystem, über Geschlechtskrankheiten, aber 15 repräsentative Staaten in Europa. Und da sehen Sie Folgendes. Das ist keine gleichmäßige Verteilung Männer, Frauen, wie man sich's vielleicht erwartet hätte. Was Sie hier in Europa sehen, ist identisch praktisch in den USA. Sie sehen diesen dramatischen Anstieg der Syphilis bei homosexuellen Männern. Men who have sex with men. Und Sie sehen zwei sehr, sehr flache Kurven unten. Das sind Frauen und heterosexuelle Männer. Und wir können ohne jegliche Übertreibung sagen, dass in Europa, aber wie gesagt in den meisten Ländern der sogenannten Ersten Welt, die Zunahme der Syphilis, wir werden dann später auch noch vielleicht Vergleichbares hören beim Tripper, auf jeden Fall bei der Syphilis, ein sehr, sehr dramatischer Anstieg bei MSM ist und hingegen eine nahezu sehr, sehr flache Kurve, unwesentliche Anstiege bei Frauen. Das stimmt nicht ganz, weil 6 Arbeiterinnen und Personen, die Hochrisikokontakte eingehen, auch einen Anstieg verzeichnen. Nun, wir können durch die klinischen Bilder rasch gehen, weil wir sind hier großteils Dermatovenerologen und wissen, wie diese Krankheit ausschaut. Der Schanker, der Primärstadium am Penis, in dem Fall ein Primäraffekt an der Zunge und dann dieses langsame Entstehen, die Generalisierung, diese Roseola syphilitica, das zweite Stadium mit dem blassen Exanthem, dieses Exanthem in die Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen hineinmarschieren, dann werden diese einzelnen Läsionen immer saftiger und saftiger, gewinnen Substanz, werden Papeln, ist ja alles genau vertraut, die typischen Veränderungen an den Handflächen und Fußsohlen, klassische Kennzeichen des Sekundärstadiums der Syphilis. Das Ganze kriegt noch mehr Substanz, in dem Fall weibliches Genitali, Condylomata later, diese Aussaat relativ oligophlegmatisch, wenig entzündlicher Papeln, voll mit Erregern. Und dann, vielleicht werden sich einige von Ihnen noch erinnern, wo wir gemeinsam diesen Patienten in der Ambulanz gesehen haben, der hereinkam mit diesen unglaublichen borkenartigen Krusten im Gesicht und auch an anderen Körperstellen. Und nachdem wir die klinische Diagnose Syphilis 2 gestellt hatten, hat der Patient, ich werde nie vergessen, wie der gesagt hat, ich hab's gewusst, die hitten wir den an der ungarisch-rumänischen Grenze. Und das hat er uns dann mit diesen Worten bestätigt. Nun, wenn wir hier weitergehen, das ist noch eine größere Vergrößerung, borkenartige Bilder, man kennt oder man denkt an viele andere Hautkrankheiten, ist sich aber dann doch sicher, obwohl die Syphilis diese nachäffende Eigenschaft hat, aber letztlich erkennt man es dann doch vom Hinschauen. Ich habe hier die Differentialdiagnosen noch einmal, weil sie immer heißt, der große Imitator, andere Krankheiten, die ähnlich ausschauen können, aber wie ich schon gesagt habe, letztlich weiß man es doch. Es ist schon angeklungen im vorigen Vortrag, es herrschte lange Zeit die Meinung, gerade weil sehr viel berühmte Leute, Künstler, Politiker, Vertreter des Adels, Schriftsteller, an Syphilis erkrankten und auch starben, war so die Idee, in der Vorpenicillin-Ära letztlich hat die Syphilis zum Tod geführt. Das war eine schlimme, letztlich tödliche Erkrankung. Und wenn wir uns gerade Franz Schubert anschauen, ich habe mir da die Krankengeschichte noch einmal, ich habe einen wunderbaren Artikel von Bob Greenberg, der das 2018 publiziert hat, und da kann man sehr genau nachvollziehen, was hier in dem Fall bei Schubert passiert ist. Das war 1822, da hat er sich im Herbst die syphilitische Infektion geholt. Lässt sich klar dokumentieren, Schubert mit seiner Runde an Freunden war, wie man in Wien sagt, auf Aufriss. Und dort ist es offensichtlich passiert und er hatte dann einige Wochen später begann das mit Lymphknotenschwellung, Exanthemen, der Haarausfall, der auch in diesem wunderbaren Film über Schubert und seine Krankheiten gedreht worden ist, diese massive Alopezie, die Kopfschmerzen, die Depression. Und dann, was wir hier sehen, eine Latenzperiode, so wie es typisch ist, von einigen Jahren, weitgehende Symptomfreiheit und dann das Rezidiv 1827, ein Jahr vor seinem Tod, wieder mit massiven Kopfschmerzen, Alkoholabusus und dann, was sehr, sehr wichtig ist, Therapie mit hochtoxischen Quecksilberpräparaten und letztlich Tod 1828. Ich finde es beeindruckend, dass so gigantische Werke wie das C-Dur-Streichquintett, die große C-Dur natürlich und die B-Dur-Sonate letztlich 26 und 27 entstanden sind, wie Schubert bereits das Rezidiv erlitten hatte. Wenn man aber sagt, okay, das ist letztlich eine tödliche Erkrankung und schaut sich aber dann die klinischen Symptome an, auf der Y-Achse die Symptome, dann sieht man, die meisten Symptome treten, wie wir alle ja wissen, in den ersten 20 Wochen auf und dann flacht das Ganze ab. Und nur manchmal kommt es eben noch zu, nach dieser Latenzperiode, zu Symptomen der Spätsyphilis. Auf der einen Seite die uns allen gut bekannte kardiovaskuläre Syphilis mit dem Aortenaneurysma in der Aorta ascendens, die Gummen in verschiedensten Organen und die verschiedensten Spielformen der Neurosyphilis, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte, weil Sie das wissen. Es bleibt also die Frage bestehen, was ist der natürliche Verlauf der Syphilis? Und da gibt es zwei Studien, die heute, wenn man sie vom ethischen Gesichtspunkt her ansieht, Angst und Schrecken einjagen, die uns aber trotzdem, obwohl sie völlig unethisch waren, sehr, sehr viel gelehrt haben. Und diese Studie wurde, die erste dieser Studien wurde durchgeführt in Oslo von dem Ihnen bekannten Arzt Dr. Cesar Böck, also der Entdecker der Sarkoidose letztlich. Und diese Studie wurde 20 Jahre lang in Oslo durchgeführt. Die Daten wurden, glaube ich, in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgewertet. Was die gemacht haben, war Folgendes. Die haben, ich glaube, 1900 oder so in der Gegend Patienten, oder 2000 Patienten mit Syphilis rekrutiert und regelmäßig beobachtet. Sie haben sie aber nicht behandelt. Und den Leuten wurden halt irgendwelche, was weiß ich, Traubenzucker oder irgendwas gegeben. Sie wurden jedenfalls nicht behandelt, wurden aber über viele Jahre hindurch beobachtet. Und dann wurden die Daten ausgewertet. Und es zeigte sich zur großen Überraschung, dass mehr als zwei Drittel, eigentlich nahezu drei Viertel aller Personen, die am Anfang der ersten 16 Wochen die Krankheit hatten, die Symptome, dass die letztlich dann ausgeheilt waren. Es kam hier bis, die haben ein mehr oder minder normales Leben geführt und blieben asymptomatisch für den Rest ihres Lebens. Frage, ist das repräsentativ? Wenn wir vielleicht noch ein Bild, Herr Urban, zurückgehen könnten, dann könnte ich, ja, danke. Da gab es eine zweite Studie, die finde ich ist noch ärger. Die hat aber die identischen Resultate erbracht. Tuskegee. Tuskegee ist ein Ort in den Vereinigten Staaten. Und dort wurde in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Studie an der indigenen Bevölkerung durchgeführt. Nicht nur Leute, die Syphilis hatten, sondern sie wurden teilweise auch infiziert mit Treponema pallidum. Und ebenso wie in der Oslo-Studie beobachtet, aber nicht behandelt. Ich finde die Studie deswegen noch viel, viel problematischer als Oslo, weil Tuskegee zu einer Zeit gemacht wurde, zumindest teilweise, wo Penicillin bereits verfügbar war. Vergessen Sie nicht, 1943 wurde Penicillin eingeführt. Die Resultate von Tuskegee waren identisch. In den meisten Fällen kommt es zur Spontanheilung von Syphilis. Nur wenige Leute kriegen später die Neurosyphilis, die Gummen, die kardiovaskuläre Syphilis. Ich werde dann auch noch darauf zu sprechen kommen, warum kriegen die das? Und ist es wirklich die Krankheit, die dazu führt, oder vielleicht sogar die Behandlung? Eine Antwort, warum eine so große Spontanheilungsrate bei der Syphilis da ist, kommt aus mehreren Studien, die ich am unteren Teil dieses Bildes dargestellt habe, sind drei Publikationen, die unterschiedliche Aspekte beleuchten. Und eine Arbeit davon ist durchgeführt worden von Professor Starry, von Georg Starry. Das war, wie gesagt, eine Untersuchung, die wir durchgeführt haben, wie wir Syphilis-Läsionen biopsiert haben und ein molekulares Profil dieser Papeln versucht haben zu erstellen, um draufzukommen, was ist schützende Immunität bei der Syphilis? Und wie verändert sich das im Lauf der Erkrankung? Was Sie hier sehen, ich habe das kurz zusammengefasst. Am Anfang sehen wir ganz bestimmte T-Zellen, am Anfang mehr CD4, CD8-positive T-Zellen. Und dann strömen irgendwann die Makrophagen, die Stickoxid produzierenden Makrophagen, in die Läsion hinein. Und in dem Moment, wo die Makrophagen hereinkommen, kommt es zu einem dramatischen Abfall in der Zahl der Erreger in der Läsion. Sie alle wissen, dass wir heute, ich sage es sehr, sehr simplifizierend, vier große Gruppen an Helfer-T-Zellen immunologisch kennen. sogenannte TH1-Zellen, TH2-Zellen, TH17-Zellen und regulatorische T-Zellen. Auch vereinfacht die TH1-Zellen und die zytotoxischen T1-Zellen, das sind die, die uns gegen Viren schützen, gegen intrazelluläre Bakterien, die gegen Krebs gerichtet sind, gegen Transplantate. Typ 2 T-Zellen, die fördern die Antikörperproduktion, sind aber leider auch für Sachen wie Allergien verantwortlich. TH17-Zellen schützen uns gegen Pilze und regulatorische T-Zellen unterdrücken Immunantworten generell. Die Botschaft dieses Diapositivs ist, am Anfang der Syphilis kriegen wir alle oder haben wir Gott sei Dank alle eine TH1-Antwort. Und diese TH1-Antwort ist schützend. Und was Georg Stare hier gefunden hat, zeige ich Ihnen auf diesem Bild eines molekularen Profils. Ich wiederhole noch einmal, diese drei T-Zell-Subpopulationen, TH1, TH2, TH17. Leitzytokin von TH1-Zellen ist Interferon Gamma. Leitzytokin von TH2 ist IL-13. Leitzytokin von TH17-Zellen IL-17. Wenn Sie sich diese Balken hier anschauen, dann sehen Sie links A, drittes von links, einen großen Balken in die Höhe gehen. Und das ist der Interferon-Gamma-Balken. Wenn wir uns aber anschauen, TH2 auf der rechten Seite, IL-13, völlig im Keller. Das heißt, wir haben bei der Syphilis am Anfang der Erkrankung eine sehr, sehr starke protektive TH1-Antwort. Und bei manchen Leuten, beim Schubert, beim Heine, beim Maupassant, beim Hans Markart und bei anderen, shiftet das Ganze, dreht sich um in eine TH2-Antwort. Und diese TH2-Antwort ist plötzlich nicht mehr protektiv. Und schaut man sich die Zytokinwerte bei Patienten mit Neurosyphilis an, also solchen, die wirklich dann letztlich an der Krankheit versterben, haben die am Schluss alle ein TH2-Profil. Und daraus, glaube ich, können wir sehr viel lernen. Ich komme da noch ganz kurz drauf am Ende, wenn wir über die Möglichkeit eines Impfstoffredens. Also ich sage, dass die Syphilis hier paradigmatisch ist für eine ganze Reihe von Krankheiten, wo wir einen ähnlichen Switch von einer protektiven TH1 in eine nicht protektive TH2-Antwort sehen. Es ist die Syphilis, die Frühsyphilis im Vergleich zur Spätsyphilis und Neurosyphilis. Es ist die selbstheilende Leishmaniose im Vergleich zur mutilierenden Leishmaniose. Der Lupus vulgaris ist lokalisierte Hauttuberkulose im Gegensatz zu solchen Leuten, die eine Miliartuberkulose erleiden. Eine tuberkuloide Lepra mit nur wenigen Läsionen im Vergleich zur mutilierenden, zerstörenden, lepromatösen Lepra. Und letztlich sogar, werden Sie heute noch drüber hören, bei der normalen Krätze, die Krätzmilbe mit ungefähr 12 Milben pro Patient im Unterschied zur Scabies norvegica, Crusted Scabies, wo die Leute bis zu einer Million oder noch mehr Krätzen oder Milben am Körper haben. Die Syphilis lehrt uns noch eines. Das halte ich auch für faszinierend. Manchmal, also unter Nichtmedizinern sowieso, aber manchmal sogar unter Medizinern, was mich ein bisschen wundert, herrscht manchmal der Glaube vor, als könnten wir Mikroorganismen ausrotten. So quasi hätten wir nur gute Antibiotika oder Antipilzmittel oder Virostatika. Letztlich können wir das aus. Das ist ein großer Irrglaube. Und die Syphilis hat uns das gelehrt, wie übrigens auch andere Krankheiten, auch die Hepatitis natürlich, aber auch die Syphilis hat uns das gelehrt. Wir können mit unseren Antibiotika 99%, 99,5% umbringen. Es bleibt ein Restreservoir im Gewebe. Und Gott sei Dank ist unser Immunsystem imstande, dieses Reservoir im Schach zu halten. Wenn wir jetzt unser Immunsystem entweder zerstören oder wenn wir es funktionell beeinträchtigen, dann wachen diese Erreger aus ihrem Schlaf auf, aus der Dormancy, werden plötzlich wieder aktiviert. Und ich habe Ihnen hier, es zahlt sich aus, das zu lesen, ich finde vor allem dieses zweite Paper von Barry im New England Journal, Leute, die völlig ausreichend behandelt wurden mit Benzathinpenicillin, nie mehr krank wurden, HIV infiziert, das Immunsystem wird zerstört und plötzlich kriegen die Leute, ohne dass irgendein Hinweis auf einen geschlechtlichen Kontakt gewesen wäre, der dazu hätte führen können, kriegen die plötzlich Neurosyphilis. Das Reservoir ist aktiviert worden. Ich habe es nicht, dass ich glaube, dass das häufig passiert, aber war vor kurzem, das ist glaube ich ein Monat her, im Oktober, ein Paper, dass Neurosyphilis, latente Neurosyphilis aktiviert wurde, wie ein Patient mit einem IL-17-Inhibitor wegen einer Psoriasis behandelt wurde. Also wir müssen immer wachsam sein, unsere Patienten genau anschauen und nicht einfach sagen, das gibt's nicht. Es gibt es schon. Die letzten zwei Minuten. Brauchen wir eine Impfung gegen die Syphilis? Dass sie wünschenswert wäre, ist keine Frage. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir sehr, sehr hohe Zahlen haben und ich habe auf den Unterschied hingewiesen zwischen Endemie und einer ganz besonderen Epidemiologie in den nördlichen Ländern. Man hat sich mit der Empfindlichkeit des Erregers gegen Penicillin natürlich das Ziel gesetzt, we want to eliminate syphilis. Wir müssen heute sagen, es ist nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, die Syphilis zu eliminieren. Hat auch damit zu tun, dass es gar nicht so leicht ist, die Krankheit immer adäquat zu diagnostizieren, zu unterscheiden, ist der oder die schon behandelt, sind die latent, ja oder nein. Man muss auch sagen, dass die pränatale und das antinatale Screening vielleicht in unseren Ländern ganz gut ist, aber wir haben ganze Kontinente, wo das natürlich eine Katastrophe ist. Und einer der Gründe, muss man auch sagen, Syphilis-Vakzine, es ist eine geschwürige Erkrankung. Professor Schachler hat gestern auch erwähnt in dem Kamingespräch. Und das wirklich Ansteckende bei HIV ist nicht so sehr das reine Sekret. Sie können da zehntausende Viren haben, freie Viren, sind nicht so wahnsinnig infektiös. Aber wenn das Virus in der Zelle sitzt, also zellgebundenes Virus, ist hochinfektiös. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn jemand einen Schanker hat, wie ich Ihnen auf Bildern gezeigt habe, natürlich ist dort die Gefahr enorm groß. Das heißt, zwischen HIV und zwischen Syphilis besteht eine enge Verbindung und daher auch ein Grund, warum es günstig wäre, eine Syphilis-Vakzine zu haben. Die Latte liegt relativ hoch. Was müssen wir erreichen? Es genügt nicht, dass wir einen teilweisen Schutz herbeiführen. Weil das Letzte, was wir wollen einen Zustand erreichen, wo dann die Leute, die wir geimpft haben, latent infiziert sind und nicht wirklich geschützt sind. Ich habe dann versucht zu zeigen, wie wichtig es ist, dass die Vakzine eine TH1-Antwort macht. Es genügt nicht einfach, halt nur Antikörper zu machen. Das gilt übrigens auch für Covid. Mich wundert das bis heute, dass niemand wirklich ordentliche Studien darüber anstellt, welche schützende Antwort bei Covid zu fordern ist und was die einzelnen Vakzinen können. Das ist aber eine andere Geschichte. Bei der Syphilis muss eine Vakzine imstande sein, eine starke TH1-Antwort zu machen. Wie könnte das passieren? Antigene Peptide mit einem starken TH1-Zytokin wie IL-12, CpG-Oligonukleotide in Verbindung, rekombinante Vektoren, die eher in die Richtung der TH1-Antwort pushen, wie BCG, Lyserien, nackte DNA, sind alles Denkmöglichkeiten. Und das, was auch hier entstehen muss, es müssen opsonisierende Antikörper her. Ich habe Ihnen gezeigt, der Erreger geht so hinunter, wenn die Makrophagen hereinkommen. Und der Makrophage hat FC-Rezeptoren und bindet den Antikörper und nimmt die Bakterien auf und tötet sie ab. Daher müssen solche Antikörper produziert werden. Und die Vakzine muss natürlich schützend sein gegen alle möglichen Subspezies von Treponema pallidum. Also die Hürde ist gar nicht so gering. Wenn wir sagen, mit unseren neuen Methoden, was könnten wir noch tun? Es wird wahrscheinlich notwendig sein, Adjuvantien, und zwar sehr intelligente Adjuvantien, zu verwenden, die diesen Push in die gewünschte Richtung, sprich TH1, machen. Wir müssen auch mehr Informationen darüber kriegen, gegen welche Antigene muss diese Antwort gerichtet sein. Und da haben wir heute Technologien, Omics-Technologien, Proteom-Technologien, wo wir sagen, nicht nur die Oberflächenproteine, die sind allgemein bekannt, das ist so ähnlich wie das Spike-Protein bei Covid. Wir kennen bei Treponema pallidum die oberflächlichen Membranproteine. Es gibt aber auch Evidenzen, dass Membranlipide unterschiedliche Glykosylierungs- und Methylierungsmuster von Proteinen für die Immunantwort verantwortlich sind. Das muss man herausfinden. Die Kosten, man schätzt ungefähr eine Milliarde US-Dollar, und ich glaube, man sollte besonders hervorheben, dass es hier sehr wohl Anstrengungen gibt, damit auch in Ländern wie in Afrika oder in Developing Countries durch die WHO, Bill Gates Foundation, NIAID, also NIH, hier dieser Markt eröffnet wird. Und ich bin gespannt, ob das wirklich eintreten wird. Voraussetzungen sind geschaffen. Das ist immerhin schon 1997. Wir kennen das gesamte Genom, ist komplett durchsequenziert, Treponema pallidum. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind geschaffen, dass man sich an dieses Werk herantasten könnte, wenn man es nur wirklich will. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, lieber Georg. Ich sehe hier bereits eine Hand erhoben zur Frage.
Den sehr schönen Vortrag und die Übersicht. Man lernt doch immer wieder noch viel mehr, als man glaubt, lernen zu können. Eine allgemeine Frage, die bei vielen Infektionskrankheiten ganz wichtig ist. Gibt es so etwas wie asymptomatische Infektionen oder sagen wir solche, die nicht wirklich gut entdeckt werden, wie es ja bei sehr vielen Infektionen der Fall ist, was dann später ein Problem werden kann und wie hoch ist, wenn überhaupt vorhanden, das Ihrer Einschätzung nach?
Ich hätte noch eine zweite Frage. Ja. Ich bringe ein ganz wichtiges Thema an und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wo ich sehr, sehr genaue Zahlen habe und auch eigene Daten habe über die Beantwortung. Und das ist die Tuberkulose. Es ist nicht generell bekannt, dass ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung an latenter Tuberkulose erkrankt ist. LTBI, latente Tuberkulose. Ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung. Das sind Leute, die haben keine Symptome. Die sind in den meisten Fällen im Lungenröntgen negativ. Die sind in zwei Tests positiv, im Hauttest beziehungsweise im IGRA, also Interferon Gamma Release Assay. Und bei denen ist immer die Möglichkeit, dass wenn das Immunsystem einbricht, dass die Krankheit aktiv wird und zu einer Tuberkulose führt. Und so habe ich ein bisschen hineingerochen in die Problematik. Und wir haben uns gefragt, wenn diese Krankheit latent ist, wo sitzen denn diese Mykobakterien? Und dann gibt es so Meinungen, die wir alle, die hören wir einmal und dann erzählen wir die immer weiter und weiter und weiter, machen die irgendwann zu Dogmen und fragen aber nicht, wie gut ist die Evidenz wirklich? Und wir haben uns die Frage gestellt, wo verstecken sich Mykobakterien bei der latenten Tuberkulose? Hätte man mich vorher gefragt, bevor wir uns damit beschäftigen, hätte ich gesagt, na wahrscheinlich irgendeine Makrophage in den Granulomen wahrscheinlich. Das wird ja auch generell so erzählt. Das stimmt aber nicht. Es hat sich zu unserer größten Überraschung, und das haben nicht nur jetzt wir gefunden, das hat sich ja klar gezeigt, gilt bei der Maus-TB genauso wie bei der menschlichen TB. Die Krankheit versteckt sich in Stammzellen. Und zwar in hämatopoietischen Stammzellen und mesenchymalen Stammzellen. Und dort ist es so, dass diese Mykobakterien in einem Schlafzustand sind, quiescence and dormancy. Die schalten ihren Energiemetabolismus dramatisch hinunter, Dadurch werden sie weniger abhängig von einer Hypoxie, einer schlechten Durchblutung. Die leben dort für sehr lange Zeit. Und was mich sehr interessieren würde, und vielleicht findet sich jemand, der so etwas untersuchen will, die Frage ist, wo schläft Treponema pallidum? Sind das wirklich Makrophagen? Sind es dendritische Zellen vielleicht? Oder sind es Zelltypen, auf die wir noch gar nicht geschaut haben? Also ich glaube, ein Schlüssel zu dem, was Sie fragen, die Latenz. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir wissen, wo versteckt sich der Erreger. Das ist noch nicht das Rätsels Lösung, weil auch wenn wir die Zelle mit dem schlafenden Mikroorganismus identifiziert haben, heißt das noch nicht, dass wir Antibiotika oder Mittel haben, die in diese Zellen so eindringen, dass sie dort den schlafenden Mikroorganismus abtöten können. Das ist eine zweite Herausforderung. Aber ich glaube, dort, also wenn man nicht das erleben will, was ich da gezeigt habe, bei einer Aktivierung von Neurosyphilis durch ein Reservoir, dann müssen wir uns dieser Frage sehr zuwenden.
Und die Tuberkulose ist natürlich der Klassiker. 2,5 Milliarden Menschen sind infiziert und nur etwa 10 Millionen pro Jahr werden krank. Also die allermeisten sind latent infiziert und bleiben es auch. Das ist ganz klar. Und es gibt viele andere Beispiele in den Infektionskrankheiten. Wie ist das mit der Syphilis? Gibt es da auch solche, ich sage mal, asymptomatische Infektionen oder solche, die man nicht in den ersten Wochen entdeckt, die ähnlich wie bei der Tuberkulose, wo die allermeisten Infektionen unentdeckt bleiben und erst nach Jahren vielleicht, aber die meisten eben gar nicht irgendwie aktiviert werden?
Ja, das ist überhaupt keine Frage. Also alle von uns, die wir klinisch tätig sind, wissen, es ist schon passiert, dass man, dass Leute dann plötzlich identifiziert wurden, aufgrund eines Screening serologisch, dass man drauf kam, aha, diese Person hat eine latente Syphilis und es gibt überhaupt keine Hinweise, dass man bei dieser Person jeweils einen Primärschanker, Lymphknoten, man hat es nicht gesehen. Das kommt natürlich vor. Und das sind asymptomatische Latenzpatienten, übrigens auch relativ häufig bei der Neurosyphilis die beiden großen Untergruppen, die asymptomatisch im Unterschied zur symptomatischen. Wir wissen, dass die symptomatische, die sind uns zwar alle bekannt mit der Tabes, mit der progressiven Paralyse, mit der meningovaskulären Syphilis, aber die wirklich häufigsten sind die asymptomatisch sind und wo vielleicht der isolierte VDL im Liquor da ist.
Ich fand sehr interessant dein Dia der MSM, Heterosexuellen, und der Entwicklung der Syphilis. Ich wollte das noch ergänzen mit einem Phänomen, mit dem wir jetzt seit circa einem Jahr, 1,5 Jahren konfrontiert sind. Das sind die sogenannten PrEP-Partys, die jetzt auch in Wien stattfinden. PrEP-Partys vor allem unter MSM-Leuten, aber auch unter Heterosexuellen, die ungeschützt sich, die sich zum Gruppensex treffen, ungeschützt, ja, und eine HIV-Präexpositionsprophylaxe betreiben, aber dann mit der Syphilis und mit der Gonorrhoe uns aufsuchen. Und wir haben Patienten, die kommen im Jahr 6-7 Mal mit einem frischen Tripper zum Beispiel. Ja.
Und das ist nicht so leicht zu behandeln, wenn du dich erinnerst, wie wir damals in wochenlanger Arbeit die ganze Müllkommune saniert hatten, wie eine Person die Seuche in die ganze Truppe eingeschleppt hatte. Ne?
Bitte, Reinhard.
Ist wurscht, die Zeit ist wurscht. Ja. Georg, eine Frage für die Vakzinentwicklung. Entscheidend sind natürlich immer auch Tiermodelle oder In-vitro-Modelle. Was wissen wir denn? Wissen wir, ob es schützende Antikörper überhaupt gibt, durch einen passiven Transfer zum Beispiel? Hat man sowas geschaut?
Ja. Die Antwort ist ja, aber das Riesenproblem ist, ich darf das einmal ein bisschen so salopp sagen, Treponema pallidum ist ein metabolischer Krüppel. Also wir können dieses Bakterium nicht in vitro wirklich propagieren. Und schaut man sich, ich habe Ihnen gezeigt, man kennt das, die komplette genomische Sequenz, schaut man sich das an, dann ist der Stoffwechsel, also vor allem der Energiestoffwechsel von Treponema pallidum entsetzlich schlecht. Und daher ist es, sind wir darauf angewiesen, dass wir nur in bestimmten Tiermodellen, in bestimmten Kaninchenmodellen und anderen überhaupt Treponema pallidum propagieren können. Und da gibt es in dieser experimentellen Syphilis, die am Kaninchenmodell gemacht worden ist, da gibt es den Versuch einer Impfstoffentwicklung, die in diesem experimentellen Modell einen interessanterweise sehr hohen Schutz gemacht hat. Nur ist der Aufwand, der hier in diesem Modell getrieben werden musste, und dass man dann diesen Schutz messen konnte, so unglaublich, dass man das nicht so eins zu eins auf unsere Situation übertragen könnte. Aber wahrscheinlich ist es notwendig und wahrscheinlich brauchen wir neben einer TH1-Antwort, wie gesagt, sehr wichtig, opsonisierende Antikörper. Antikörper spielen hier wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle.
Könnten Sie uns sagen, warum Sie glauben, dass es keine Resistenzen auf das Penicillin gibt? Gibt es immunologisch hier eine Erklärung dafür?
Ja, also wie gesagt, einer der Gründe scheint mir zu sein der Teilungszyklus von Treponema pallidum. Das hat einen guten Grund, warum wir Benzathin-Penicillin einsetzen. Wir brauchen keine sehr hohen Spitzen. Wir müssen aber den Spiegel für lange Zeit erhalten, weil die Teilung eben so selten stattfindet. Es ist völlig klar, dass je höher die Teilung, je höher die Replikation, sehen wir eben auch derzeit bei Covid, umso größer die Mutantenchance. Und ich glaube, das ist ein Grund, weil die Zahl der entstehenden Mutanten eine relativ geringe ist. Das ist nicht die einzige Erklärung. Das wird vielleicht auch mit dem Energiemetabolismus von T. pallidum zu tun haben, aber das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Professor Kremsner, ist Ihre Frage noch sehr brennend?
Es geht schon um die Impfstoffentwicklung, das kann man vielleicht auch nachher weiter tragen. Kennt man überhaupt die immunprotektiven Mechanismen? Das ist ja die zentrale Frage. Und die Tiermodelle helfen uns in der Infektiologie und wahrscheinlich nicht nur in der Infektiologie in der Regel nicht weiter. Sie führen uns geradezu in die Irre. Aber kennt man beim Menschen überhaupt die Antigene, die Epitope, die man adressieren müsste? Das ist ja das Wesentliche. Covid-19 war ein Mickey-Maus-Projekt, aber Malaria, Tuberkulose, da geht das nicht so einfach.
Ja, ich habe Ihnen gesagt, es gibt eine Reihe von Proteinen, die eine ähnliche Bedeutung bei Treponema pallidum einnehmen wie Spike-Protein bei SARS-CoV-2. Das sind die OMPs, die Outer Membrane Proteins. In der Zwischenzeit wissen wir aber auch, dass es andere Nicht-Protein-Oberflächenantigene gibt, vor allem Membranlipide, die auch antigen sind. Und es wird sich zeigen, auch in einer etwaigen Impfstoffentwicklung, ob man imstande ist, gegen solche antigenen Epitope auch eine Antwort zu erzeugen.
Danke vielmals, danke für diesen tollen Vortrag, Georg.